Herr Jesus Christus, und genau das möchte ich jetzt auch aussprechen in dem Gebet. Herr, wir möchten dich sehen, in dem Sinn, dass du jetzt zu uns redest. Ja, wir haben gesungen, mach unsere Herzen auf, und ja, es ist wirklich, wir freuen uns jetzt, dir zu begegnen. Und red du bitte zu mir ganz persönlich, red du zu jedem Einzelnen von uns. Danke vielmals für deine Gegenwart, für deine Liebe. Amen. Ich möchte, oder das Ziel jetzt von heute Morgen ist, dass wir weiser werden. Weiser im Umgang mit uns selber und im Umgang mit anderen Menschen. Es ist nämlich so, dass wir dazu neigen, dass wir andere beurteilen von der Oberfläche her, dass wir oberflächlich bleiben. Und das sagt uns die Bibel sogar an einem Ort, ganz direkt. Wir Menschen, wir neigen dazu, das Falsche anzuschauen, das vernachlässigen, was darunter ist. Und die Bibelstelle, die der Thomas erwähnt hat, das ist noch eindrücklich, finde ich. Das ist sogar am grossen Prophet Samuel passiert, dass er auf das Falsche geschaut hat. Er hat ja gelebt zur Zeit vom König Saul im Alten Testament. Und der König Saul war der erste König. Es heisst von ihm, er war ein Kopf grösser als alle anderen im Volk. Also das ist ein bisschen das Paradebeispiel von einem König, weil es ja der erste König war, andere haben sie nicht gehabt. Ein König ist gross und wahrscheinlich hat er auch noch breite Schultern gehabt. Aber was darauf angekommen ist, ist der Saul von Gott abgefallen. Hat nicht auf Gott vertraut. Und so hat Gott dann den Samuel geschickt zum Isai hin, mit dem Auftrag, er solle einen neuen König salben. Der Isai hat in Bethlehem gelebt mit seiner Frau, hat 8 Söhne gehabt. Und dann ist da der Samuel gekommen. Und der Isai hat dann stolz seinen ältesten Sohn vorgeführt, den Eliab. Und das war auch so ein kleiner Kerl da. Der Samuel denkt, ja, typischer König halt, oder? Der muss es sein, Prachtskerl. Und dann hat Gott gesagt, nein, der ist es nicht. Wir lesen im 1. Samuel 16, Vers 7. Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Dann ist der zweite älteste Sohn gekommen. Samuel hat geschaut, Gott hat gesagt, auch nicht. Der dritte älteste, ein um den anderen, bis keiner mehr dort war. Und Gott hat immer Nein gesagt. Und dann hat Samuel gedacht, jetzt komme ich nicht mehr raus. Isai, sind das alle gewesen? Dann hast du noch einen. Und der Isai hat gesagt, ja, jawohl, ich glaube, ich kann. Er hat das schon gewusst. Der ist bei der Schaf, auf der Weide. Weißt du, das ist nur das ist der Jüngste. Ja, okay, holen. Dann haben sie ihn geholt. Er war wirklich der Jüngste gewesen. Das heisst, er sei rötlich gewesen vom Aussehen. Er hatte schöne Augen gehabt. Interessant, dass das steht. Und er hat David geheißen. Und dann hat Gott zum Samuel gesagt, auf, salbe ihn, denn er ist es. Er ist es gewesen. Der Samuel hat die Söhne nach dem Äußeren beurteilt. Und wenn er seine Wahl nach seinen Kriterien durchgezogen hätte, dann wäre es ziemlich schräg rausgekommen. Dann wäre es total schief gewesen. Der David war der Erwählte von Gott gewesen. Und Gott hat ihn wollen, weil er ein gutes Herz hatte. Ein gutes Herz. Und der David hat ja dann nachher die Geschichte von Israel geprägt wie kein anderer. Er ist der grösste König geworden, den Israel hatte. Sogar der Messias ist Sohn von David genannt worden. Bis zum heutigen Tag. So eine grosse Geschichte hat der David dann nachher durchgemacht, von der Schafherde her. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Hoppla! Nicht? Nein. Ja, auf was schaut denn der Mensch? Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Ja, okay, und Gott? Aber der Herr sieht auf das Herz. Also jetzt wissen wir es. Wir Menschen neigen dazu, aufs Falsche zu schauen. Wenn wir es noch nicht gemerkt haben, jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Wir sind gefährdet, andere zu beurteilen aufgrund von ihrem Äußeren. Aufgrund von ihrer Kleidung, aufgrund von ihrer Sprachgewandtheit, aufgrund vom gesellschaftlichen Status. Und wir sind dabei ja Kind von unserer Zeit. Massenmedien, die prägen uns. Ich meine, man sieht bei der Werbung und im Fernsehen, ein Hecht ist toller als der andere, der aufgeführt wird, oder? Nur die Schönsten von den Schönen. Schöner wohnen und so. Und so Otto-Normalverbraucher hat das Gefühl, hey, also da kann ich nicht mitheben. Ich bin halt eine Stufe, mindestens drunter. Man fühlt sich eigentlich ein bisschen minderwertig, verglichen mit diesen Barbies und Supermans, die da rumkurven. Aber Gott sagt, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs. Schau nicht aufs Äußere. Das haben wir wahrscheinlich vorher schon gewusst. He? Aber fällt uns das Licht? Es fällt uns nicht Licht, denke ich. Also mir nicht. Ist es nicht so, dass wir Menschen, die uns begegnen, dass wir die automatisch wie einen Raster einschätzen? Also das passiert ganz automatisch, das machen wir nicht bewusst. Und dann steht er vor dir und du hast ihn schon eingeschätzt. Vielleicht der Pöstler an der Tür und sagt ein paar Worte, schon eingeschätzt. Oder der Arzt, je nachdem, findest du ihn überzeugend oder weniger. Oder wer es auch ist, oder der Gemeinde. Und je nachdem, wie deine Einschätzung an einer Person gegenüber ausfällt, ja, tust du ihn entweder respektvoller behandeln oder weniger. Wenn jetzt der Stadtpräsident würde kommen, so, also, und oh, der Stoppi, und so, selbstverständlich, ja. Machst gerade ein bisschen den Bückling da, automatisch. Oder zum Beispiel wären wir auch, wenn die Einschätzung hoch ausfällt, eher geduldiger. Wir sind, das ist so. Du bist geduldig mit jemandem, den du höher einschätzt. Du bist mehr bereit zu helfen, Zeit zu geben und freundlicher. Und wenn die Beurteilung bei jemandem aber tief ausfällt, dann fällt es viel mehr schwer, um dann, mich uns abzugeben mit dieser Person. Und jetzt noch Kaffee trinken und so. Eigentlich dann lauert mein Freund und ich würde auch meine Freundin und so. Ich würde lieber mit dieser Person. Es ist ein bisschen so. Oder wenn der Chef kommt oder der Inhaber von der Firma. Der Inhaber besucht einmal im Jahr die Firma. Jetzt kommt er, dann muss alles glänzen. Und wenn die Putzfrau durchläuft, sagst du nicht einmal heu vielleicht? Ich weiß nicht. Hoffentlich nicht. Aber die Frage ist, ist das richtig? Ist es richtig? Ist das die Liebe, die Jesus von seinen Jüngern fordert? Soll sie die Gemeinde nicht anders sein? Diese Sache ist nicht so einfach zu ändern, von dieser Einstufung in uns hinein, wie das automatisch läuft. Das ist gar nicht so einfach. Aber die Frage ist einfach auch, probieren wir daran zu arbeiten? Probieren wir uns das bewusst zu machen? Und vielleicht ganz gezielt auch, mit Menschen Zeit zu verbringen, die man nicht so hoch einstufen. Gerade nach dem Gottesdienst. Weil wenn Jesus uns nach so einem Raster einstufen würde, kämen wir ziemlich flach raus. Dann würde er nicht eine Sekunde mit uns verbringen, wenn er das machen will. Aber er macht es Gott sei Dank nicht. Und er ist sogar bereit, uns in Liebe zu fördern und uns entgegenzukommen. Er ist noch mehr bereit für die Gemeinschaft als wir ihm gegenüber, obwohl er der höchste von allen ist. Wir können Menschen sehr verletzen. Wir können ihnen mega Unrecht tun, wenn wir sie nur vom Äußeren her beurteilen. So die Oberfläche. Weil unter der Oberfläche liegt viel. Der Mensch ist ganz ein ganz komplexes, tiefes Wesen. Und der Körper ist nur die Spitze vom Eisberg. Und da sind wir gerade beim Thema. Schaut, bei einem Eisberg ist es etwa 90% liegt unter der Wasseroberfläche. Und nur 10% sieht man von Augen. Das ist ziemlich viel, was man nicht sieht. 10% nur sieht man. Und wenn man jetzt die 90% unter dem Wasser da, wenn man die übergeht, dann übergeht man extrem viel. Also das ist ja, kann man uns das leisten? Und genauso achtet Gott auf uns nicht nur auf die 10%, die sichtbar sind, oder auf die 90%, die verborgen sind, sondern er achtet auf unser 100% von unserem Wesen. Und genau das möchte Jesus auch von uns. Dass wir probieren, das auch zu tun. Wir sollten also aufs Herz des anderen schauen. Unabhängig von dem, wo wir sind, von den äußeren Sachen. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen über diesen Bub. Der heisst Raphael. Der ist 14. Und er sieht nicht so wahnsinnig jetzt intelligent aus, oder wie wenn er hochgestellt wäre. Er kann nicht reden. Er hat einen apathischen Gesichtsausdruck. Er ist im Rollstuhl, er ist behindert. Aber wisst ihr, der Raphael, ich bin überzeugt, der ist gescheiter als jeder Einzelne von uns. Der ist hochintelligent. Der kann zum Beispiel mittels Computertechnik kann er wunderschöne Gedichte schreiben. Er hat schon Bücher geschrieben, das, was er in der Hand hat, hat er geschrieben. «Ich fliege mit zerrissenen Flügeln», heisst das Buch, wo er sich selber auch beschreibt mit dem Ausdruck. Und das heisst, wenn du an ihn herangehst und mit ihm reden willst, kommt nicht viel. Aber da ist drunter ist mega viel. Eine tiefe Intelligenz. Und er kann zum Beispiel Deutsch, er kann Englisch, Italienisch und Türkisch. Und Türkisch hat er sich also einen grossen Teil selber beigebracht, weil er mit Leuten zusammen war, die Türkisch geredet haben. Er ist hochintelligent, gefangen in einem behinderten Körper. Und schau, das ist so ein Beispiel, oder? Gott schaut nicht nur auf die Oberfläche. Er schaut viel tiefer. Und wie tun wir dem Raphael Unrecht, wenn wir jetzt ihn behandeln, was wir sehen, so ja, dachte ich, hinten dran, hallo, wo sind wir eigentlich? Also er wäre völlig unterfordert und falsch behandelt. Jetzt, wenn wir aber den Raphael aufgrund von seiner Intelligenz wieder dann so aufjubelt, oh, der ist intelligent, das ist ja so ein Gescheit, oh, dann machen wir wieder genau das gleiche falsch. Dann müssen wir uns wieder von der Intelligenz blenden lassen. Gott schaut nicht auf die Intelligenz, er schaut aufs Herz. Wie behandeln wir Menschen, die äußerlich gesehen keinen Top-Platz einnehmen in unserem Raster? Vor Jahren habe ich Militärdienst geleistet, im Altersheim in Remmersmühle, im Militärquartier, Regiment. Und dort habe ich einen alten Mann kennengelernt, Rudi. Und normalerweise hätte ich den kleinen Mann gar nicht beachtet, wenn mir gar nicht irgendwie aufgefallen. Er hatte einen Sprachfehler, man hat ihn schlecht verstanden beim Reden. Er war verschupft und einsam, das ganze Leben, er hatte keine Familie. Und in seinem Zimmer hat es nach Urin geschmeckt, es war nicht so anmächelig. Und trotzdem hat es einen Kontakt gegeben über das Militär raus. Und ich bin dann vereinzelt mit ihm Ausflüge machen. Einmal sind wir das Kloster anschauen. Und einmal sind wir auf Rappi, gehen ein Gutschen essen, Kaffee trinken. Auf Reika. Und irgendwann habe ich einen Brief bekommen mit einer Todesanzeige drin. Rudi ist gestorben. Und ich bin dann an die Abdankung gegangen, von Basel auf Dietlingen gefahren. Und bei dieser Abdankung war Rudi total im Mittelpunkt. Ist ja klar, das war seine Abdankung. Und es ist irgendwo bei allen darum gegangen, in welcher Beziehung sie zum Rudi gestanden sind. Und ich habe ihn gefunden, eigentlich wäre es noch toll gewesen, wenn das vorher schon ein bisschen mehr durchgekommen wäre. Und erst nach dem Tod. Zur Lebzeit war es scheinbar viel weniger wichtig gewesen. Da war er einfach der verschupfte Rudi mit dem Sprachfehler. Und an dieser Abdankung habe ich irgendwie gemerkt, wo der Pfarrer das Leben gelesen hat von dem Rudi, hat hey, für Gott war der Rudi schon von Anfang an mega wichtig. Er war seine Nummer eins. Und ich habe gedacht, es ist so gut, wenn wir schon leben zu diesen Leuten, wenn sie noch leben, dass wir sie so behandeln. Nicht erst im Nachhinein denken, oh ja und so. Der Rudi hat mir erzählt, dass er einmal Jesus in sein Leben aufgenommen hat. Ich habe natürlich auch gefragt, wie das so wieder zu Jesus steche. Und er hat gesagt, mal hat es einmal gemacht. Und ich hoffe und rechne damit, dass ich ihn wieder sehe im Himmel. Und dann wird er aber nicht mehr einen Sprachfehler haben. Dann wird er auch keinen kleinen Wuchs mehr haben, sondern wahrscheinlich staunen. Hey, Rudi, bist du aus? Und ich glaube, Gott wird dann Menschen suchen, die auf dieser Erde sich für den Rudi eingesetzt haben und für so Rudis. Weil Gott sagt, was ihr einem dieser meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wisst ihr, hinter dieser Fassade Rudi steckt Jesus. Genau gleich wie hinter der Fassade Raphael die Intelligenz steckt. Hinter diesen Menschen, die mit Jesus leben, steckt Jesus. Und alles, was wir diesen Leuten zu lieb tun, tun wir Jesus zu lieb. Wie wenn er da wäre. Und das ist die grosse Kunst, dass wir hinter die Fassade schauen können. Weil es ist gar nicht so einfach im Alltag. Und doch ist es so. Also das ist mega. Also wenn du etwas willst, Jesus lieb tun, jetzt hast du Gelegenheit, da hat es ziemlich viele Leute, wo innen dran Jesus ist. Also, los geht's. Können gut anfangen. Wo lässt Gott dir so einen Rudi über den Weg laufen? Wo hast du so einen im Leben? Hey, pack es an. Du kannst deinem Rudi und dir selber einen grossen Gefallen machen, wenn du dich bemühst und auch die Person wichtig schätzt. Aufs Herz zu schauen, das ist es. Und wisst ihr, das ist auch in der Ehe ganz etwas Entscheidendes. Bei der Ehe fängt es mit Äußerlichkeiten an, oder? Wenn man sich verliebt. Soll man ja niemand sagen, er hätte sich in tollen Charakter verliebt von dieser Person. Also die Person darf mal zu mir kommen, dann stellen wir die Ausstopfung ins Museum stellen. Das gibt es wahrscheinlich gar nicht, oder? Ah, vielleicht gibt es ja gleich, aber fast nicht. Es geht dann darum, dass aus der Verliebtheit es weitergeht, dass die tragende Liebe wird. Wir müssen lernen, aufs Herz des Partners zu schauen und auf Bedürfnisse einzugehen. Weil wenn wir dann nur an der Oberfläche bleiben, so vom Äußeren, dann wird man total ichbezogen. Man wird egoistisch und unzufrieden. Und ich möchte einfach mal die geheiratet sind, fragen, wie schaust du deinen Partner jetzt gerade im Moment so an, in der aktuellen Zeit? Schaust du eher an die Oberfläche oder gehst du tiefer? Und das wäre auch gerade so ein Anstoss. Geh doch wieder ganz neu, bewusst tiefer. Was hat er, was hat sie für Bedürfnisse? Was ist da hinten verborgen? Vielleicht sagt der Ehepartner schon lange nicht mehr, was er für Bedürfnisse hat. Wäre vielleicht ganz neu in der Zeit, um wieder mal so ein bisschen forschen. Gott sagt uns also heute Morgen, lass dich nicht blenden von dem, was du siehst, sondern acht aufs Verborgene vom Herzen. Jetzt die Aufforderung hier in diesem Text, Samuel, hat nicht nur Konsequenzen, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen, sondern ist auch eine Lebenshilfe für uns, ganz persönlich. Viele Gläubige, also viele Menschen und auch Gläubige, die versuchen am gesellschaftlichen Maßstab ein Stück weit zu genügen, indem sie anfangen, eine Fassade aufzubauen. Vor sich. Eine Fassade. Weil es ist auch so, man gibt vor, dann etwas zu sein, wo man gar nicht ist. Der heutige Vers sagt, hey, mach das nicht. Man hat vielleicht den Eindruck, man muss das stark spielen, obwohl einem zu heulen zumut ist. Man ist völlig überfordert. Gibt es nicht zu. Man muss das Gesicht wahren, weil die anderen beurteilen und dann ja, wirst du eingeschätzt. Also es ist schon so, ich muss nicht meine Überforderung auf die Nase binden. Meine Ängste, meine Sorgen. Aber ich soll auch nicht so tun, als hätte ich alles im Griff. Tun wir das uns nicht an. Es gibt in unserem Umfeld, ich bin überzeugt, viel mehr Überforderung, als wir wahrnehmen. Ich glaube, es gibt ganz viel Überforderung, die Gesellschaft auch. Ich habe schon von sogenannten modernen Frauen gehört, die leiden, weil sie alles einpacken wollen und das Gefühl haben, sie müssen. Sind sie geheiratet, Ehefrau, haben Kinder, dann wollen sie 100% arbeiten, Geld verdienen, dann müssen sie immer wieder aus dem Eipelt herkommen, dann müssen sie alles im Griff haben, sie müssen Hobby können alles pflegen und dabei immer souverän wirken, weil heute ist das so, oder? Man muss so wirken. Und ich habe von Frauen gelesen, die am Abend heimkommen, die nur noch brüllen. Aber sie würden es nicht zugestehen, dass sie überfordert sind. Und meine Frage ist das schön? Ist das wirklich schön? Ich bezweifle es. Was für ein Druck. Befreien wir uns doch da davon. Entscheidend ist nicht das Äußere, wie wir wirken auf andere. Ist nicht nichts, aber nicht das Entscheidende, sondern wie Gott uns anschaut. Und übrigens, das gilt auch fürs Glaubensleben. Es kann so befreiend sein, wenn man mal irgendwo an einem Punkt zu einer Schwäche steht und sagt, hey Leute, ich habe das Problem. Und ich bin mega froh, wenn ihr mich jetzt nicht abschiesset, wenn ihr irgendwo auch, ja, mich nicht verurteilt, aber für mich betet, weil ich bin dran. Und ich finde es mega gut, wenn wir barmherzig sind. Dass man ein Klima schafft in der Gemeinde, wo man sich traut, etwas zu sagen, was nicht gut ist. Und man nicht denkt, was tust du da? Nein, im Ernst? Ui, das hätte ich ja nie gedacht von dir. Da fängt man an, eine Mauer zu bauen. Da verletzt man sich, ist ja verletzlich, oder? Das ist mega schwierig sonst. Wir sollen den anderen helfen, so falsche Fassaden abzureißen. Nicht ein Klima schaffen, wo man quasi fast gezwungen ist, eine Fassade zu bauen, weil man sonst drauf geht. Gemeinde muss ein Ort sein, wo man sich hilft, wo man sich nicht fertig macht. Und nicht im Sinn von, dass man Sünden schön redet, aber im Sinn von, dass man sich hilft, weiterzukommen. Wisst ihr, was Jesus einmal am Pharisäer gesagt hat? Er hat einmal gesagt, das finde ich cool, du getünchte Wand. Habt ihr das einmal gelesen? Du getünchte Wand, hat er mir verrückt gewesen. Getünchte Wand. Das ist eine Wand, die ist übermalen. Darunter hat es Dreck und Schaden und dann malt man drüber, dass es nicht mehr so schlimm aussieht. Und der Pharisäer war eine getünchte Wand gewesen. Schön angelegt, kostbare Kleider, wunderbare Worte. Aber drinnen hat es ganz dreckig ausgesehen. Und ich denke, wir müssen das einmal fragen. Wie geht es denn uns eigentlich zu diesem Punkt? Getünchte Wände, sind wir so tätig, die Probleme bestreichen? Ich glaube, es ist mega hilfreich, wenn wir so ein, zwei Menschen haben, Vertrauenspersonen, wo wir offen reden können, wo wir abladen können, wo wir uns auch verletzlich machen Es tut so gut. Zu Schwächen stehen. Und wenn du niemanden hast, dann bett doch Jesus, dass er dir jemanden zeigt. Ich glaube, das macht er. Weil er will auch, dass wir ehrlicher werden. Und wisst ihr, der heutige Schönheitswahn, ich möchte den einmal aufgreifen, der geht nicht spurlos an uns vorbei. Das ist nicht so einfach. So musst du aussehen, das musst du anhaben, ja, und die Marke tragen. Und gerade, ich glaube, die jungen Frauen werden zum Teil förmlich in die Magersucht getrieben. Es ist ja jenseits, was da zum Teil für Models rumlaufen. Du denkst, die müssten eigentlich irgendwie kuren, um wieder aufpäppelt werden. Und sie werden das Schönheitsideal angeschaut. Auch junge Männer stehen unter Druck. Cindy Crawford, das ist ein amerikanisches Topmodell, die hat mal Folgendes gesagt. Frauen wundern sich, wieso sie nicht aussehen wie wir Models. Sie wissen ja nicht, dass wir auch nicht so aussehen. Und das ist ja genau der Punkt. Die Frauen, die Models, die werden stundenlang gestylt für so Fotoshootings. Geschminkt und gespachtelt und dann Haar frisiert und dann noch gefötelt von allen möglichen Seiten. Und dann haben wir den Computer, oder? Photoshop lässt grüssen, macht noch ein bisschen da ein bisschen und da ein bisschen breiter. Und wir haben dann den Salat. Weil das ist unser Vorbild. Und ich möchte mal reden, du kannst mal den Film noch zeigen, kannst mal laufen lassen. Ich einfach mal kurz zeigen, so ein Beispiel, oder? Wie man jemanden aufpäppeln kann. Man könnte meinen, es wäre jetzt nur noch 15 jemand von uns. Und nachher sieht es so aus. Hat einen Ton drauf, gell? Hast du keinen Ton? Genau. Ja, kannst du abschrauben. Also mich würde es wundern, wie wir würden aussehen nach so einer Bearbeitung. Da hat es natürlich ganz viele Topmodels in unserer Mitte, oder? Und sagen, die Gemeinde mit den Topmodels, kommen zu uns. Das ist noch krass, oder? Und die Mädels, die haben das gesehen, sind durchgelaufen und haben aufgeschaut. Wow, die Person gibt es gar nicht. Und der grösste Frust ist ja, die da drauf ist, gibt es ja selber nicht, oder? Sie ist es ja selber nicht. Und vor allem, wenn du am nächsten Morgen aufstehst und in den Spiegel schaust, nein, da siehst du das Bild, ich will das nicht sein. Vor Gott können wir so sein, wie wir wirklich sind. Und ich finde das auch eine Entlastung. Es ist eine Entlastung. Es kann gerade eine Befreiung sein, wenn man nicht ständig muss die Form wahren muss und irgendwie so den Standard behalten, damit man dort überleben kann. Aber, jetzt müssen wir natürlich schon sagen, wir wollen auch nicht das Gegenextrem abschwenken. Das Gegenextrem, dass man sagt, ja, wir laufen mit Herdöpfelsäcken rum, das tut es schon. Das Äußere ist ein Teil vom Ganzen. Körper, Seele und Geist. Und das ist eine Einheit. Und wenn es mit dem Körper mies geht, dann hat das sehr oft eine Auswirkung auf meine Seele und meinen Geist. Ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich inneren Druck habe, tut es mir mega gut, wenn ich Sport mache. Ich kann das wie abbauen, besser. Weil es zusammenhängt. Und dazu ist der Körper ja auch vom Gläubigen ein Tempel vom Heiligen Geist. Und ich möchte den Tempel vom Geist, ich möchte dem Heiligen Geist schon ein bisschen schauen, also dem Tempel, dass er da eine saubere Wohnung hat und eine Pflegte, nicht irgendwie so ein Loch. Aber im Ganzen ist es sicher wichtiger, das Herz zu pflegen. Ich habe schon gedacht, wenn wir nur halb so viel Zeit und Geld würden ins Herz investieren, wie das Äußere, wow, das wäre nicht schlecht. Gott schaut nämlich das Herz an. Und frag dich doch auch mal, was er bei dir jetzt gerade sieht. So aktuell. Wie sieht dein Herz aus, der Zustand? Wir können mir ja sowieso nicht vorspielen. Vielleicht ist der Zeitpunkt auch mal da, um in einer Schwäche einzustehen. Oder zu einer Sünde zu stehen. oder was es dann ist. Wissen wir, was er macht, wenn wir das tun, dann hilft er mir. Er hilft uns. Gott macht nämlich denen ein Angebot, die dazustehen. Er hat Mühe mit hochmütigen Leuten, mit so getünchten Wänden. Er hat Mühe, wo meinen, sie haben alles im Griff, wo immer alles besser wissen, dabei haben sie es schon lange nicht im Griff. Aber Gott macht uns ein geniales Angebot. Dort, wo wir zu unseren Schwächen stehen, dort sagt Gott, kannst du mal den Vers, Psalm 147, Vers 3, dort sagt Gott, Gott heilt die zerbrochenen Herzen sind. Er verbindet ihre Wunden. Er kann heilen. Und ich denke nur schon das ist eigentlich eine mega Botschaft. Mega. Weil so viele Leute, auch viele von uns, haben Wunden im Herzen, die immer noch weh machen. Man sieht es vielleicht gerade nicht mehr, aber sie sind noch da, es macht weh. Und man hat wieder den Eindruck, ja, die Wunde ist unheilbar. Und der muss jetzt alt werden, bis ich stirbe, ist immer da. Aber Gott sagt, ich kann deine Wunde heilen. Und ich erinnere mich immer wieder mal auch an Ursula Link, wo ja im November da war, die erzählt hat, wie ihre Tochter umgebracht worden ist. Und wo Gott ihr Herz in einem Prozess geheilt hat und sie dem Mörder begegnet ist und ihm gesagt hat, ich kann ihnen vergeben, im Namen von Jesus. Und Gott liebt sie. Sie hat ihn dann sogar zum Glauben geführt. Sie hat, das war eindrücklich. Gott kann unsere Herzen heilen. Und nimm doch das Gott beim Wort. Ich meine, wenn es da steht, kannst du ja beten, Jesus, schau mal, du hast ja da gesagt, du heilst verwundete Herzen. Schau, da hast du ein verwundetes Herz, da ist meins. Bitte heil's jetzt. Und dass dann ein Prozess losgeht. Ich möchte noch etwas Letztes sagen, oder ich würde es anders sagen, der Predigtext sagt noch etwas Weiteres, und das Letztes für heute Morgen, nämlich, das ist ganz einfach, aber wahr, Gott kann dich brauchen. Der David war ja scheinbar überhaupt nicht auf dem Radar von seinem Vater. Der war gerade einmal gut genug zum Schafhüten. Aber doch nicht zum König salben zu werden. Hey, hallo, also ich meine, der David. Das ist unser Benjamin, der Kleinste, der noch fast noch nicht aus der Windel draußen ist. Der ist jetzt im Schafhüten. Sicher nicht König. Es wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Darum hätte der Vater dann nicht den gleichen Ton, dass eben die Sohn durch war. Und doch war genau er der. Und so sind wir, so bist du brauchbar für Gott, auch wenn du dich gar nicht so schön findest, auch wenn du auf der Karriere leider nicht so hoch oben bist oder körperliche Probleme hast. Du bist brauchbar, wenn Gott dein Herz prägen kann. Gerade wenn du dich unfähig fühlst, ist es ein Glaubensschritt, zu glauben, Gott kann dich fähig machen. Er befähigt dich. Bet doch ganz offen zu Jesus und sag, Herr Jesus, schau, ich bin da. Du kannst mich brauchen, ich bin dir verfügbar. Ich bin jetzt quasi, weil ich noch wieder David so ein bisschen der Schafhirte, dort habe ich es noch ein bisschen im Griff. Wenn du mich willst, dann ruf mich. Ich bin parat, aber musst mir dann helfen, musst mich ausrüsten. Ich glaube, Gott würde das Gebet ganz sicher erhören. Zu seiner Zeit. Und Gott weiss auch, was du für ein Potenzial in deinem Leben hast. Weil er hat es ja darin nie gelegt. Er hat es ja gemacht. Und jetzt will er, dass es wieder rauskommt. So, oder? Gott glaubt an dich, wenn du an ihn glaubst. Und ich kann euch sagen, so ein Leben mit Gott ist sehr lebensförderlich. Das macht das Leben gut. Jetzt kommt aber noch etwas Entscheidendes. Damit ein Mensch von all dem kann profitieren, muss er Gott sein Herz auftun. Er muss ihm anheben. Und jetzt wird es ja problematisch. Weil in den Herzen der Menschen hat es Dunkels drin. Sachen, die man gescheiter nicht gesagt hat, gemacht oder da. Und das Dunkle, das trennt uns von dem heiligen, ehrfürchtigen Gott. Es trennt uns. Sogar ewig, wenn es nicht wegkommt. Und schaut, da hängt das Kreuz. Und das Kreuz steht dafür, dass Ostern geworden ist. Karfreitag und Ostern. Dass Jesus, Gottes Sohn, als Licht in die Welt gekommen ist. Für uns, als Licht von dieser Welt. Und wenn wir zu unserem dunklen Zeug stehen, dann leuchtet er es weg. Er brennt es weg, dass wir frei werden von dieser Schuld. Und dann steht an einer megamäßigen Beziehung zu Jesus nicht mehr im Weg. Dann kannst du ihn einladen. Und er kommt in dein Leben hinein, macht es ganz neu. Aufs Herz kommt es an. aufs Herz. Das haben wir heute Morgen gesehen. In jedem Mensch schlägt das Herz und da ist das Entscheidende drin, nicht im Äußeren. Und darum probieren wir doch ganz bewusst tiefer zu schauen und die Leute so zu behandeln, wie sie sind, nämlich wichtig. Und dann wird Jesus in der Ewigkeit auch uns zitieren und sich bei uns bedanken. Danke, dass du mir dort das und das gemacht hast. Und wir denken, wow, habe ich das gemacht? Ja. Er wird uns die Hand schütteln vielleicht auch und er wird uns belohnen. Das ist doch mega. Und wehren wir uns auch gegen den gesellschaftlichen Maßstab, der uns verdrücken will. Dass wir da irgendwo einen guten Weg finden. Das Herz ist das Entscheidende. Und eigentlich müssen wir fast Mitleid haben mit so, ja, weiß auch nicht. Bei einem Auto würde man sagen, ist übertuned oder so. Oder kannst nicht mehr über den Randstein fahren, sonst schlägt es unten an. Einfach, man muss fast Mitleid haben mit Leuten, die dann so fest auf das abfahren. Das ist eigentlich nicht mehr gesund. Und lassen wir uns nicht verdrücken von dem. Trauen wir uns auch zu Schwächen stehen. Und helfen wir uns gegenseitig doch. Dass wir einen guten Weg gehen können. Dass wir uns verändern das Bild von Jesus. Und glaubst doch auch, Jesus kann, will dich brauchen. Egal, was du für Umstände hast, sofern er dein Herz kann prägen. Und das will er. Amen.